Wenn ich von Flucht spreche, dann ist es bei mir persönlich die Flucht aus der Einsamkeit. Flucht vor mir selbst ist, dass ich mit mir selber ja auch einsam bin. So. Und dass mein ganzes Leben, wie ich mir das aufgebaut habe in meinem kleinen Teenagerkopf, ja darauf aus ist, dass mir von außen jemand sagen muss, dass ich nicht einsam bin. Und dass ich okay so bin, wie ich bin und den ganzen Kram. Und das heißt, solange ich das bekomme, ne, das ist die Sucht. So. Und wie ich das bekomme, also mit welcher Substanz, mit welchen Menschen, ist am Ende irgendwie vollkommen wurscht. So, und manchmal ist es halt Essen und manchmal sind es Serien und dann guckt man diese Serie für 10 Stunden, weil man sich darin schön fliehen kann, dass man nicht einsam ist.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sober Art. Mein Name ist Linda Fress und dieser Podcast soll dich zu mehr Freiheit in deiner Beziehung zum Alkohol inspirieren. Hier geht es um Selbstwirksamkeit, Kreativität und die Rolle von Alkohol im persönlichen und gesellschaftlichen Kontext. Und heute habe ich Fladi zu Gast im Podcast. Fladi ist Mitte 30, Künstler und hat die Lemonade Queers gegründet, eine queere Sober-Veranstaltungsreihe in Berlin. Fladi und ich haben uns letztes Jahr beim ersten deutschen Recovery Walk kennengelernt, wo ich mit meiner Band aufgetreten bin und die Lemonade Queers ihre Show gemacht haben. Es war so super toll und heute sprechen wir uns wieder. Das ist eine Doppelfolge, weil wir einfach so lang gequatscht haben über so viele spannende Themen, die wir euch auf gar keinen Fall vorenthalten möchten. Heute sprechen wir über die queere Community, über Partys, Drogen und Sex. Wir sprechen über die Veranstaltungsbranche. Wir sprechen darüber, wie es ist, mit dem Trinken aufzuhören und wieder anzufangen. Wir sprechen über Mobbing und Einsamkeit. So viele Themen und das ist erst Part 1. Part 2 kommt nächste Woche Donnerstag. Ich freue mich so, dass du da bist und wir wünschen dir jetzt ganz, ganz viel Spaß mit dieser Folge. Hey Fladi, herzlich willkommen im Podcast.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Ja, danke für deine Zeit. Wir haben uns das letzte Mal beim Recovery Walk beziehungsweise auf der Afterparty in Leipzig kennengelernt und getroffen. Da wart ihr mit den Lemonade Queers.
Genau, da waren wir mit den Lemonade Queers, sind angekommen in Leipzig, dann sind wir direkt zum Recovery Walk, dann hat die Moderation angefangen, dann musste ich direkt wieder ins Taxi weiter, dann sind wir zur Location gefahren und dann hatten wir irgendwie 1,5 Stunden Zeit, uns vorzubereiten und dann war die Show und es war ein wilder Tag.
Es war ein wilder Tag, ja, ja. Ja, wir haben ja auch mit der Band dort gespielt und ja. Es war echt eine gute Stimmung, es hat echt Spaß gemacht und irgendwie eine gute Erfahrung. Es war die erste Sober-Party, auf der wir gespielt haben. Ich glaube, wir müssen kurz die Leute abholen. Kein Mensch kennt sich aus. Der Recovery Walk hat zum ersten Mal letztes Jahr stattgefunden vom Recovery e.V.
Findet in diesem Jahr auch wieder statt, habe ich gesehen.
Findet in diesem Jahr, können wir direkt Werbung machen, findet in diesem Jahr auch wieder statt, in Düsseldorf.
Ganz klar, nämlich. Mein...
Ja, bist du dort?
Ich habe noch keine Ahnung, ob ich da arbeite oder nicht. Und jetzt ja. Vom Recovery Walk selber habe ich noch nichts gehört. Ich weiß auch noch nichts von daher. Ich weiß nicht, wann der Termin ist. Muss ich nochmal gucken.
Am 12. auch, glaube ich. 12. September.
Ja, da bin ich leider wahrscheinlich in den Proben. Da kann ich das so, muss ich immer wieder spontan gucken.
Jetzt müssen wir ganz viele Sachen klären. Was ist der Recovery Walk? Jetzt steckt mir drin, das wäre jetzt ganz ungeplant hier. Der Recovery Walk ist ein Walk für die Sichtbarkeit für Betroffene von Sucht oder auch Angehörige von Suchtabhängigen. Es geht um Alkoholsucht und es geht um Entstigmatisierung. Und da findet ein großer Demozug-Walk, ein stolzer Walk, eine Party auch ein bisschen durch die Stadt statt mit Reden und verschiedenen Menschen, die dort irgendwie auftreten. Das ist einfach ein nettes Zusammenkommen der Community. Und du hast letztes Jahr mit den Lemonade Queers eben, wie gesagt, aufgetreten. Wer sind die Lemonade Queers? Magst du das einmal kurz erzählen?
Die Lemonade Queers sind die, also gut, mittlerweile sind wir gerade gar nichts, weil wir keine Förderung bekommen haben, aber wir waren mal die einzige regelmäßige queere Party für nüchterne Leute oder beziehungsweise die einzige regelmäßige Party, wo kein Alkohol ausgeschenkt und keine Drogen genommen wurden, die im Schwutz stattgefunden hat.
Wo ist das Schwutz?
Das Schwutz ist in Berlin gewesen.
In Berlin.
Aber jetzt Deutsch wurde es ja auch leider zugemacht. Ich meine, man muss auch über Partykultur sprechen. Leute gehen weniger feiern. Feiern ist teurer geworden. Zu der Zeit, wo ich nach Berlin gezogen bin, 2012, haben die Eintritte 5 € gekostet. Und da konntest du mit 20 € eigentlich ganz gut durch das ganze Wochenende kommen, wenn du Leute kennengelernt hast, die dir was ausgegeben haben. Mittlerweile zahlst du 25 € Eintritt und zahlst das Doppelte für die Getränke. Und was auch immer man so in Berlin noch nimmt, ist auch alles teurer geworden. Und ich glaube, dass nach Corona die Leute einfach auch gemerkt haben, es gibt noch ein bisschen mehr als Ausgehen. Gleichzeitig ist halt alles teurer geworden. Das heißt, man hat nicht mehr so viel Geld zum Ausgehen, wenn man 25 € pro Abend Eintritt zahlen muss.
Ja, ist in Wien genauso. Sind dieselben Preise, ja.
Ja. Aber war es früher anders in Wien?
Ja. Ja, also teuer war so 12 € oder so.
Ja.
Das war dann schon der Fancy Club mit einem super Act, der DJ, der da irgendwie rübergeflogen kam oder so.
Ja. Ich kenne das Berghain noch von 8 €. Das hat mal 8 € Eintritt gekostet, zumindest an dem einen Freitag, wo ich mal da war, 2010. Und jetzt sind es halt irgendwie, glaube ich, 25 € und dann wieder 5 € Re-Entry, wenn du rausgehst und so. Also einfach ganz andere Verhältnisse.
Hat es auch was mit, dass die Leute weniger konsumieren und trinken und generell weniger ausgefreudig sind oder einfach jetzt mit der finanziellen Krise, in der scheinbar alle stecken?
Also ich glaube, die neue Generation geht auf jeden Fall anders feiern als meine Generation.
Dazu gibt es auch Zahlen, das ist tatsächlich so. Also jetzt so die Jugendlichen machen eher Homepartys, trinken generell eher weniger.
Ja, vor allem, weil auch viel Diskurs um Consent ist und um all den ganzen Sachen mit MeToo und auch in der queeren Community wurde zum Beispiel GHB ja irgendwann von den Clubs verboten, weil die Typen sich halt einfach auf GHB so scheiße verhalten haben. Und ich glaube, dass die neue Generation da einfach viel mehr Selbstbewusstsein hat und auch viel mehr Selbstvertrauen hat, dass man sich nicht mehr alles, ich würde mal sagen, geben muss. Ich weiß, ich bin halt überall langgelaufen und da oder hingelaufen und war halt so, ich gehöre hierhin, ich muss hier sein. Es gibt sonst keinen anderen Ort für mich. Und das waren ja oft die Queer Spaces oder Gay Spaces. Und ich glaube, mittlerweile ist es alles so ein bisschen entspannter geworden. Die Leute müssen nicht mehr unbedingt irgendwo hingehören, weil sie von Natur aus schon wissen, sie gehören in die Welt. Plus, minus, natürlich queere Menschen und auch marginalisierte Gruppen immer noch schwieriger. Aber es ist auf jeden Fall alles offener geworden. Und ich glaube, man hat dann ein bisschen mehr Selbstvertrauen für sich einzustehen. Und dass man halt eben nicht sagt, so, okay, ich gehe in einen Gay-Club und ich bin 20 Jahre alt. Und dass mir jeder irgendwo hingrapscht, ist vollkommen normal. Nicht nur normal, sondern das ist auch Bestätigung für mich.
War das in den Gay-Clubs so?
Ja, ist immer noch so teilweise, klar. Also ich würde sagen, in Berlin noch mal anders als in Hannover. In Hannover habe ich das jetzt so schlimm oder so extrem nicht erlebt. Aber in Berlin ist es halt schon so gewesen, auf jeden Fall, dass man ausgegangen ist mit der Intention auch, was mit jemandem zu haben. Und wenn man dann was getrunken oder konsumiert hat, dann war man grundsätzlich auch sehr forsch. Das war aber auch okay. Also, ne, wenn jemand Nein gesagt hat, hat man nicht Nein gesagt. Also es, aber
warum ist das so? Als ich jugendlich war, da waren wir viel unterwegs, weil Freunde eben gay waren und queer waren, würde man heute natürlich sagen. Ja, und das war mir auch da schon immer aufgefallen, dass es einfach wahnsinnig viel sexueller zugeht, also mehr so obvious. Weiß gar nicht, ob es eigentlich wirklich einfach nur mehr herausgekehrt wird. Es wird natürlich auch, ich kann das gut verstehen, hinsichtlich darauf, dass man ja auch mehr Unterdrückung, mehr Diskriminierung erfährt als homosexuelle Person, dass man dann wahrscheinlich die Lust hat, auch das zu feiern und das zu zeigen. Und das ist alles total logisch und offensichtlich. Gibt es noch einen anderen Grund, warum solche Situationen einfach so gang und gäbe waren, wie du sie beschrieben hast? Dass man einfach so hardcore angegrapscht wird und eigentlich übergriffiges Verhalten?
Ja, also ich glaube, wenn man sich halt in diese Spaces begibt, dann weiß man ungefähr, worauf man sich da einlässt. Und ich glaube, bei Männern speziell ist es ja auch so, dass also Männer sind ja sozialisiert als Männer. So, und da sind ja Emotions jetzt nicht unbedingt die Nummer eins, auf die man guckt. Sondern wie gehen Männer mit Emotionen oft um? Und das ist halt entweder Sex oder Aggression oder Isolation. Und bei homosexuellen Männern ist es halt Sex. Ne? Und wenn man lange Zeit ungeoutet war und dann in die Gay-Community kommt und irgendwo, glaube ich, hat, ich kann nur von mir sprechen, aber ich weiß von ganz vielen anderen auch, man kommt in die Gay-Community, man hat das Gefühl, man kommt in eine Welt rein, wo du akzeptiert wirst, wo du vielleicht Halt findest und eine Liebe findest und all diese Sachen, die man in der Pubertät nicht hatte, weil man da ja komplett isoliert war, wenn man ungeoutet war. Und dann kommt man in die Gay-Community rein und das ist völlig überladen mit Sex und man wird als Frischfleisch gesehen. So wirst du ja auch dann genannt. Und ich wurde hier in Hannover jetzt auch schon öfters Frischfleisch genannt, weil ich neu in Hannover bin. Und das ist die Sprache, die wir benutzen, so. Genau. Und dann merkt man halt so, okay, ich war 18, 17, keine Ahnung, wie ich, also so sehr jung, und hatte dann natürlich irgendwie Kontakt mit viel, viel älteren Herren, die dann meine Sicht auch wiederum geprägt haben, weil ich halt, also ich habe nichts anderes bekommen in dem Moment, als ich in diesen Bars war, als halt hauptsächlich Sex, weil da natürlich auch Sex nur gesucht wird. Und dann auch oft im Darkroom, dann wird's halt alles dunkel und geheim und keiner darf's wissen. Also da ist ja auch noch viel mit Scham verbunden. Und ja, also da spielen ganz, ganz viele Aspekte mit, wie eben die Zeit des Ungeoutetseins, die Zeit der Isolation, die Zeit der, ich würde sagen, dass viele schwule Männer haben halt schon echt Probleme, Intimität zuzulassen, weil sie eben nicht in der Pubertät gelernt haben oder auch früher vielleicht, dass sie liebenswert sind und dass es okay ist, auch einfach nur sich emotional zu öffnen. Das fällt ganz vielen sehr schwer. Und dann ist es halt eine Szene, die von Party und Sex und Chemsex und Drugs und so weiter lebt. Und wenn man sich in die Szene begibt, kann man da ziemlich schnell auch praktisch reingezogen werden, weil man ist jung, man ist frisch, jeder will ein. Und wenn man zumindest keine Liebe findet, dann findet man zumindest Bestätigung so.
Welchen Zusammenhang siehst du da zwischen Alkohol und Sex, beziehungsweise welche Funktion haben Drogen innerhalb dieser Community?
Wände abzubauen. Die ganzen Wände, die man sich über die Jahrzehnte aufgebaut hat, das ist natürlich viel einfacher. Und vor allem, also zumindest wissenschaftlich gesehen, ist es so, dass die Gays mehr Drogen konsumieren und die Lesben mehr Alkohol konsumieren. So, das wurde mal wissen.
Weißt du, warum das so ist?
Naja, weil Gays halt viel auf Chemsex part, also der ganze.
Was heißt
Drogen,
das?
Sex auf Drogen.
Sex auf Drogen, okay.
Sex auf Drogen, 24 Stunden, 48 Stunden, also dieses ganze in die Länge gezogene.
Performance eigentlich, oder? Also eigentlich Leistung. Eigentlich geht's um Leistung, geht's auch um Spaß? Unterstelle ich das gerade?
Nee, ich glaube nicht, dass es um Leistung geht. Es geht eher so um Flüchten. Also man begibt sich raus aus der Realität in dieses Vakuum an 2 bis 20 Leuten. Gibt ja auch die ganzen, also es gibt auch Gruppenpartys und so weiter und so fort. Mhm. Und man begibt sich in dieses Vakuum und kann für eine bestimmte Zeit lang, wenn es gut läuft, abschalten. Und oft läuft es nicht gut und dann hat man Schwierigkeiten, weil irgendwer irgendwas zu viel genommen hat oder es ist irgendwie komisch und keiner fühlt sich wohl. Aber so, also Escape und gleichzeitig Verbindung. Weil man sich, glaube ich, weil man sich mit sich selber nicht verbunden fühlt und damit halt auch oft mit der Welt nicht so sehr verbunden fühlt. Und dieses Drogen nehmen und dann nackt dabei sein. Und auf einmal ist man viel intimer miteinander, als wenn man nüchtern miteinander Sex hat. Das ist ja bei Gays auch eine ganz schwierige Sache teilweise. Dann hat man wirklich das Gefühl von, okay, ich habe mich gerade hier mit einem Menschen verbunden. Dann sieht man die meisten nie wieder, aber für den Moment.
Welche Funktion hatte Alkohol für dich in diesem Zusammenhang? Genau denselben, den du gerade beschrieben hast?
Ja, also ich glaube, das hat sich, glaube ich, auch so entwickelt. Ich habe ziemlich früh angefangen. Ich war 16. Nee, ich habe mit 12 sogar schon irgendwann mal getrunken, aber so richtig angefangen, oder war ich 16. Und damals war es eigentlich nur so ein Weg, um nicht in meiner Haut zu stecken, weil ich einfach nicht ich selber sein wollte. Und ich wollte Momente haben, wo ich mich nicht mit mir selber auseinandersetzen muss. Und dann habe ich das immer so krass übertrieben, dass ich eigentlich fast immer einen Blackout hatte oder so. Also ich hatte bestimmt 200, 300, 400 Blackouts in meinem Leben.
Wie bist du aufgewachsen und wann kamst du das erste Mal in Kontakt mit Alkohol?
Ich bin aufgewachsen in NRW, 8 Jahre Dortmund, 8 Jahre Düsseldorf. Und ich bin das erste Mal in Kontakt mit, also wir sind eine Familie geflüchteter russischer Juden aus der Sowjetunion. Meine Familie ist dann 95 von Usbekistan nach Dortmund gekommen, beziehungsweise erstmal unter Massen in so einem Flüchtlingsheim. Und genau, dann bin ich in Dortmund aufgewachsen, ziemlich streng erzogen und ziemlich emotionless erzogen. Und meine Mutter ist sehr früh gestorben. Das hat mit der Familie ein bisschen was gemacht. Genau, und dann war ich auf einer Schule in Dortmund, die, also ich weiß nicht, ob das jetzt sehr weit entwickelt war für die Schule oder nicht, aber in der 7. Klasse hatten auf jeden Fall schon fast viele Sex. Und haben halt auch, also es war so 12. Genau, und haben gefeiert.
Das ist sehr früh. Ich war auch in einem Freundeskreis, wo das sehr früh war, aber ich glaube, der Schnitt ist über viele Generationen schon so 16.
Ja, also nicht in unserem Gymnasium. Die war sehr, sehr weit entwickelt. Und haben dann halt auch so Partys geschmissen, wo ich nie eingeladen war, aber also weil ich einfach nicht durfte von zu Hause aus. Aber es gab dann halt so Alkopops und dann haben sie immer am Montag erzählt, wie besoffen sie am Samstag waren und so. Und ich hatte tatsächlich ein paar Freunde, die waren älter, die waren so 14 und 16 plus, aus einer Siedlung, wo ich gewohnt habe in Dortmund. Und mit denen sind wir dann zum Supermarkt gegangen und haben uns Alkopops geholt. Und dann haben wir, glaube ich, da war ich auch dann wahrscheinlich 12, haben wir das erste Mal so in so einem Garten zu viert Alkopops getrunken und fanden uns richtig cool. Und es war so voll. Und ich war halt so, ich bin genauso cool wie die Leute aus der Schule, aber mit anderen Leuten. Und die sind älter als ich und ich bin richtig cool und so. Das war so das erste Mal. Und dann ging das so, bis ich 15 war, war dann lange Zeit nichts, weil ich dann nach Düsseldorf gezogen bin. Und da eine sehr schlechte Erfahrung in der Schule gemacht habe, einfach weil ich da intensiv gemobbt wurde und keine Freunde hatte und einen Nervenzusammenbruch hatte und es ging wirklich von 100 auf runter. Und dann habe ich irgendwann die Schule gewechselt und da hatte ich dann wieder Freunde und ab da habe ich dann gesagt, ich werde der coolste Typ der Stadt.
Du hast es offensichtlich umgesetzt.
Vielleicht. Dankeschön.
Mobbing ist ganz übel. Ganz, ganz, ganz übel. Tut mir leid, dass du diese Erfahrung machen musstest. Hat das eine Auswirkung gehabt auf deinen Alkoholkonsum oder mal überhaupt dein emotionales Empfinden? Was war so die Hauptemotion dieser Zeit, in der du da in der neuen Schule gemobbt wurdest?
Also genau, ich würde auch gerne mal sagen, ich finde Mobbing ist so eins der schlimmsten Sachen, die einem Menschen passieren kann. Und wir leben ja leider Gottes in der Zeit des Online-Mobbings, wo so viele Leute Hasskommentare und ein Schlimmeres bekommen, wo ich wirklich nochmal appellieren würde, zu sagen, so, hey, bevor man irgendwas Schlechtes zu einem Menschen sagt, so überleg mal, ob es wirklich sein muss. Ne, selbst wenn einem irgendwas nicht gefällt, was in diesem Podcast oder in irgendeinem Podcast gesagt wird, wie kommunizierst du das und was will man damit erreichen? Also es ist, ich finde, Mobbing, es macht wirklich viel mit den Menschen und es begleitet die Menschen am Ende des Tages ein ganzes Leben. Also es gibt fast keinen, der sich von diesem Mobbing irgendwie befreien kann, den ich kenne, selbst in hohem Alter sind Leute weiterhin irgendwie davon, die nehmen das mit. Und bei mir war es halt Angst.
Angst, in die Schule zu gehen.
Ja, bei mir war es komplizierter, weil ich hatte Angst, in die Schule zu gehen und parallel hatte ich auch Angst, nach Hause zu gehen, weil ich in einem Haushalt aufgewachsen bin, wo es hauptsächlich um Noten ging. Und wenn ich keine gute Note mitgebracht habe, dann gab es halt Ärger. Und eine gute Note war halt eine 1 und 2 plus war halt keine gute Note mehr. Und
wow.
Ja, es war sehr streng. Und das heißt, aber wenn ich in der Schule mich gemeldet habe, dann wurde ich gemobbt. Und dann war das halt so, okay, wenn ich mich in der Schule melde, dann werde ich gemobbt. Wenn ich mich nicht melde, dann kriege ich Ärger zu Hause, weil ich eine 3 bekomme im Mündlich oder irgendwie sowas. Und das heißt, ich habe dann 3, also von der 8. Klasse bis zur 11. Klasse habe ich eigentlich 3 Jahre lang Dauerzustand in Angst gelebt. So. Und in Isolation.
Furchtbar. Das ist ganz, ganz schlimm. Also, weil du ja überhaupt gar keinen Ort der Sicherheit hattest und es einfach auch permanent eigentlich um deine Leistung geht. Also in dir muss ich ja ganz stark das Gefühl manifestiert haben, ich bin nicht gut genug.
Genau.
Also ich bin nicht gut genug zu Hause, weil ich bin da eigentlich nur gut, wenn ich die beste Leistung bringe. Eine Note gut ist ja nicht mal gut genug, offensichtlich. Das ist ja auch einfach extrem. Das macht ja ganz viel mit einem Kind oder mit einem Jugendlichen. Und in der Schule bin ich auch nicht gut genug, weil ich gehöre nicht dazu. Sind das Gefühle, die dich heute auch noch begleiten oder hast du das ganz gut verarbeiten können?
100% begleiten die mich immer noch. Ich meine, ich bin jetzt gerade in einer neuen Stadt in Hannover. Und vorher hatte ich das, die einzige Stadt, wo ich das nicht hatte, war tatsächlich Berlin, muss ich tatsächlich sagen. Also Berlin war bisher immer die Stadt, wo ich zumindest zu Beginn nicht das Gefühl hatte, ich gehöre nicht dazu. Berlin war die erste Stadt, wo ich das Gefühl hatte, so, ich gehöre dazu. Ich bin da, wo ich sein muss. In den letzten Jahren ist Berlin dann, hat sich das wieder so nach hinten entwickelt, eben weil ich nüchtern geworden bin und ich gemerkt habe, so, oh nein, ich gehöre jetzt wirklich nicht dazu. Und das triggert die Einsamkeit auf jeden Fall. Und jetzt in Hannover merke ich das auch ganz, ganz stark. Also the struggle bus is on the struggle.
Also, noch mal kurz zum Abholen. Wann hast du angefangen, Alkohol zu trinken? Mit 12? Und du bist dann umgezogen, du hast die Schule erstmal gewechselt, du bist dann irgendwann nach Berlin gekommen, hast dich da total gefunden in der Partyszene, du hast dich akzeptiert gefühlt in der queeren Szene. Du hast wahrscheinlich viel getrunken und das, was man in Berlin so tut, höchstwahrscheinlich, ja, du nickst. Und dann dich entschlossen, nüchtern zu werden, das kam wahrscheinlich nicht von heute auf morgen. Magst du mal deinen Weg in die Nüchternheit schildern?
Ich fasse noch mal ein paar Sachen zusammen. So, ich war in Düsseldorf, war ich ziemlich hart unterwegs schon. Auch in der Techno-Szene mit 18, 19. Und die Leute haben gesagt, so, du musst nach Berlin, du bist zu verrückt für Düsseldorf. Und ich war halt so, okay, dann gehe ich jetzt nach Berlin. Genau, und da war ich dann halt 5 Jahre und dann habe ich in London studiert und da war ich dann 2 Jahre.
Wie war London? London ist ja auch eine Stadt, wo Menschen wahnsinnig viel trinken, oder?
London war krass. London war noch krasser als Berlin. Von der Art und Weise, wie Leute dort leben. Also ich dachte, ich hätte alles gesehen, weil ich kam aus Berlin, ich hatte ein bisschen Arroganz und so weiter. Mhm. Und in England oder London speziell war es halt so, dass viele schon so um 19 Uhr angefangen haben zu trinken und waren dann halt auch schon so um Mitternacht hardcore besoffen. Und das kannte ich nicht, weil wir haben angefangen um 19 und haben erstmal vorgeglüht bis 4 Uhr, 5 Uhr morgens, bis wir dann erst ausgegangen sind in die ganzen Techno-Schuppen. Und das gab es in London so nicht. Und deswegen habe ich mich da so ein bisschen, musste ich erstmal lange suchen, bis ich ein paar Leute gefunden habe, die so einen ähnlichen Rhythmus hatten wie ich, weil ich wollte auch nicht um Mitternacht besoffen sein. Das war nicht so mein Ziel. Sondern ich wollte halt schon so ein, zwei Tage gehen, wenn ich konnte am Wochenende. Und die Gay-Community in London war halt einfach noch härter als in Berlin und das habe ich nicht so ganz erwartet. Okay. Die waren, also das, ich bin 2016 nach London gezogen. Das war das Jahr, wo auch die Doku auf YouTube rauskam. Die hieß, glaube ich, Chemsex. Da ging es halt um Crystal Meth in der Gay-Community. Mhm. Und sollte halt, glaube ich, ich glaube, sie war dafür gedacht, dass sie so ein bisschen warnen sollte, was jetzt neu in der Gay-Community passiert. Aber anstatt wirklich zu warnen, hat es dazu geführt, dass viele Leute es angefangen haben auszuprobieren. Und in London war es das erste Mal, dass ich dann gesehen habe, dass Leute, also dass ich bei Menschen war, die ein mega Loft oder ein mega krasses Haus, also ich wurde von echt wohlhabenden Menschen auch teilweise eingeladen zum Sex oder sonst was. Mhm. Und dann habe ich das erste Mal gesehen, dass die so diese Glaspfeife geraucht haben und es war halt so schwarz unten am Boden und ich war halt so, Guys, what is happening? Ich dachte, wir ziehen ein bisschen oder so, aber das, also ich habe mich schon irgendwie so gefühlt, als wäre ich in so einem Drogenfilm schon fast, weil ich das einfach noch nicht vorher gesehen habe. Und die waren dann auch sehr, wie soll man sagen, die haben nicht sehr aufeinander geachtet. Also die haben auch nicht wirklich gesagt, ob sie noch jemanden eingeladen haben, ob jemand schon da ist, was sie vorher gemacht haben. Das wurde irgendwie alles nicht so ehrlich kommuniziert und das kannte ich aus Berlin gar nicht.
Hm. Hast du Crystal Meth ausprobiert?
Ja, klar. Also, ja.
Das heißt ja klar. Also,
wenn man aus der Community kommt, weil man da so tief verankert ist, habe ich das dann tatsächlich nicht in London, sondern später erst, aber ja.
Ich finde das nämlich spannend, weil wir haben zu bestimmten Drogen so eine Hemmschwelle, auch weil sie einfach so geprägt sind durch Geschichten, die wir hören, wo wir sagen, okay, das ist ein absolutes Tabu. Also ich weiß, mir wurde einmal in einem Club Heroin angeboten und da war ich, obwohl ich sehr drüber war mit allem Möglichen, aber da weiß ich noch, da bin ich sehr nüchtern geworden in dem Moment. Und natürlich auch, weil wir aufgeklärt werden in der Schule. Jedes Kind muss wie Kinder vom Bahnhof zu, glaube ich, lesen. Und das Buch hat mich schwer schockiert damals. Und es ist so interessant, dass wir eben mit Alkohol so gar keine Hemmschwelle haben. Also zero, zumindest in der Zeit, wo wir aufgewachsen sind, gab es das einfach überall Gang. Und also es ist ja sogar gut. Es ist ja sogar das Gegenteil. Es ist ja eigentlich total verdreht und pervers, wie Alkohol verharmlost wird, obwohl es für die meisten Todesfälle verantwortlich ist. Ich kenne jetzt Crystal Meth nicht so ins Detail, wie was es anrichtet. Das ist natürlich auch eine illegale Droge und so weiter. Und deswegen ja auch nicht so weit verbreitet wie jetzt Alkohol. Aber dennoch, total spannend, dass du, weil du beschreibst ja auch, dass du so eine Hemmschwelle hattest und so ein wow, krass Gefühl, aber dann dennoch es irgendwann auch ausprobiert hast. Magst du ein bisschen?
Weil es Leute gemacht haben, ja. Ja, also ich war in London und da war es halt, dass ich glaube, ich war bei 2 oder 3 Typen innerhalb eines Jahres, die das gemacht haben. Mhm. Vielleicht 4 höchstens oder so. 5 maximal. Aber das war halt so, es war immer so spät nachts teilweise und ich war halt so, okay, gut, das ist halt vielleicht auch so, sagen wir mal, the worst of the worst und so weiter und passiert und muss ich jetzt auch nicht machen. Und es gab ja auch genug anderes und da war ich auch happy mit und hatte da irgendwie noch eine Hemmschwelle. Und dann, als ich in London durch war und dann bin ich wieder zurück nach Düsseldorf gezogen und Düsseldorf ist ja jetzt auch wirklich also ich kannte die Gay-Szene in Düsseldorf nicht, weil ich so früh von Düsseldorf weggezogen bin. Aber ich habe jetzt Düsseldorf nicht wirklich als so die Gay-Stadt empfunden, damals schon. Und als ich dann angefangen habe, da irgendwie zumindest auch sexuelle Kontakte zu haben, habe ich schon gemerkt, so, oh, und der raucht und der raucht. Und also alle haben auf einmal geraucht, mit denen ich irgendwie sexuellen Kontakt in der Uhrzeit, in der ich den gesucht habe.
Mhm. Crystal Meth geraucht, muss man dazu sagen, genau, wenn sich jetzt jemand fragt, was geraucht. Genau. Ja.
Und ja, und dann war ich irgendwann mal an einem Punkt, wo ich mir dachte, so, ja gut, wenn es die machen, dann muss es ja nicht, kann es ja nicht so schlimm sein, weil die sehen ja auch alle, also es war ja auch so ein bisschen, man denkt, man sieht halt eben diese Bilder und verzerrte Gesichter, aber die sahen halt alle hot aus. So, ja, und die sahen alle richtig.
Das ist aber genau das Gleiche, was wir mit Alkohol haben. Weil das Bild von einem Alkoholiker, Alkoholikerin, es verändert sich jetzt auch, Gott sei Dank, etwas, aber war ja auch immer die Person, die auf der Bank liegt und keinen Job mehr hat und alles verloren hat. Und es ist einfach so spannend, wie diese ganzen Bilder um uns herum und was du beschreibst, sind natürlich Bilder, die du mitbekommst von Menschen, die eine Substanz konsumieren, die einem ursprünglich mal Angst eingejagt hat oder zumindest großen Respekt. Und dann gewöhnen wir uns aber so. Dieser Gewöhnungseffekt tritt auch ein. Ich kann das so gut verstehen. Mir ging es auch so, als ich nach Wien kam und dann in einem Kreis gelandet bin, auch wo mein Ex-Freund eben drin war, die ganz vieles Zeugs konsumiert haben, also Kokain und darüber hinaus. Und ich am Anfang wahnsinnig Angst davor hatte, weil es mir einfach too much fand, immer Nein gesagt habe, aber auch nicht aus dieser Gruppe rausgegangen bin. Ich hätte ja auch sagen können, was seid ihr, ich gehe jetzt. Irgendwie bin ich dort geblieben. Es wurde auch viel getrunken. Also ich habe halt dann auch wahnsinnig viel getrunken. Ich hatte Leute, mit denen ich viel trinken kann. Und mir wurde es immer wieder angeboten und irgendwann, wenn du da lange genug drin hängst, ist da einfach niemand sicher von. Irgendwann sagt man halt ja in den meisten Fällen.
Und bei mir waren aber auch Drogen bis auf ganz, ganz, ganz am Anfang, weil ich wollte unbedingt Drogen ausprobieren. Das war so mein, das musste ich machen, damit ich cool bin, hallo. Das war so in meinem Kopf drin. Aber grundsätzlich war es, nachdem ich nach Berlin gezogen bin, habe ich, glaube ich, seltenst habe ich Drogen konsumiert ohne Alkohol. Und Alkohol war immer so der Gateway. Und ich habe eigentlich nur konsumiert, um einfach länger Spaß zu haben und länger von mir selbst irgendwie so länger diese ganze Angst und Anspannung im Inneren, die ich so mit mir rumtrage und getragen habe, dass ich die immer wieder beiseite schieben kann für so lange, wie es geht. Und dafür war Alkohol immer ganz gut, um erstmal so zu sagen, okay, jetzt ist mir eigentlich auch egal, was passiert. Und dann die Drogen, um das so lange wie möglich zu halten. Und dann natürlich auch, um die sexuellen Kontakte zu haben und die Intimität, die man sonst vielleicht nicht bekommen hat und so weiter und so fort. Aber das war so ein bisschen mein Prozess gewesen. Ich weiß, ich habe mit 18, 19 habe ich viel Drogen konsumiert, ohne Alkohol zu trinken. So, das war, ich hatte nur Geld für eines. Aber danach war das immer, weil ich auch da ein paar krasse Abstürze hatte, war dann immer so, okay, ich bin eher so, ich brauche erstmal den Alkohol, um genug irgendwie Sicherheit zu haben, dass es alles gut wird und dann die Drogen. Also beim Alkohol ging es halt auch mehr darum, dass ich mich wohlfühle. Und wenn es nicht der Alkohol ist, dann ist es was anderes. Also ich habe das dann in meiner nüchternen Zeit gemerkt, dass bei mir persönlich, ne, das ist ja, es findet ja jeder nochmal anders in seiner Journey und so weiter. Aber bei mir persönlich geht es ja weniger um die Substanz und mehr darum, dass ich irgendein Gefühl brauche. So, und wenn es nicht Alkohol war, dann war es halt Essen. War, dann war es halt Sex. Und wenn es nicht Sex war, dann waren es halt Dates. Und wenn es nicht Dates war, dann war ich jeden Abend unterwegs. Also man kann irgendwie alles, ich kann mit allem kompensieren. So.
Total schön, was du sagst, weil es geht immer um Gefühle. Wir wollen ja immer ein bestimmtes Gefühl. Und es gibt viel Wissenschaft dazu, dass wenn wir aber funktionalisiert trinken, also dieses Trinken um Ängste abzubauen, um lockerer zu sein, um sich mehr fallen lassen zu können, um weniger nachzudenken, so halt diese Dinge, die du auch beschreibst, führt das dazu, dass wir schneller abhängig werden von Alkohol. Weil unser Gehirn lernt, es braucht einfach diese Substanz, um bestehen zu können, in einer Gesellschaft, in einem Freundeskreis irgendwie akzeptiert zu werden oder sich selbst in bestimmten Situationen gut akzeptieren zu können. Und das ist natürlich schon auch gefährlich und es ist schon auch nochmal was anderes, als wenn ich sage, ja, ich trinke halt heute mal was, aber eigentlich könnte ich es auch sein lassen. Ich meine, es ist immer die Frage, warum man es dann auch macht, aber es gibt ja so Genusstrinker. Innen, die irgendwie dann auch kein Problem entwickeln. Wann hast du gemerkt, dass du ein Problem mit Alkohol entwickelst?
Also ich glaube, also so retrospektiv habe ich es, glaube ich, früher gemerkt, als was ich normalerweise sagen würde. Aber wenn wir jetzt aus der Zeit gucken, wo ich noch schlau war, würde ich sagen, ich glaube, ich war 28 und ich hatte einen Filmriss von 12 Stunden. Und nach 500 Filmrissen von 6 Stunden würde man jetzt auch sagen, so, na ja, gut, das war das Doppelte, aber da war ich halt so, Moment, 12 Stunden, das geht gar nicht. Alle anderen Blackouts von 6 Stunden waren okay, aber 12 Stunden, da ich muss jetzt zur Therapie, es geht nicht mehr. Das war der Moment, ja, wo ich gemerkt habe, so, okay, ich muss mal ganz kurz Ich habe nicht mal gesagt, ich muss aufhören, jetzt komplett zu trinken oder so, sondern ich habe erstmal zur Therapie.
Ja, du hast gemerkt, da ist eine Grenze für dich überschritten.
Genau, ich bin dann in Therapie gegangen, habe dann mein Erstgespräch gehabt, ziemlich schnell. Und mir wurde dann gesagt, obwohl ich mit einer Selbstanalyse schon dahin gekommen bin und ich gesagt habe, so, hier sind meine 4 Säulen, das und das und das und das, sind meine Themen. Das sind 12 Stunden Blackout, viele Blackouts in meinem Leben. Und ich war auch sehr transparent. Also ich bin auch in so Gesprächen immer transparent, weil was soll ich lügen? Genau, und dann haben die mir gesagt, das wird ziemlich schwer, einen Therapeutin zu finden, weil ich weil es nicht urgent ist keine Dringlichkeit hat. Und ich war halt so, okay. Und dann habe ich 100 TherapeutInnen durchgerufen, hatte 11 Erstgespräche und habe dann einen gefunden.
Und dann warst du in der Gesprächstherapie.
Genau, ich habe als erstes tiefenpsychologische Therapie gemacht ich habe sehr viel Glück gehabt, weil ich im Februar 2020 angefangen habe und im März 2020 Corona stattfand. Und für mich war das abseits von dem ganz Schlimmen und so weiter, aber für mich persönlich, für meine Weiterentwicklung hat mir Corona sehr viel weitergeholfen, weil ich 1,5 Jahre komplett nur Therapie gemacht habe. Ich hatte keine Ablenkung, ich hatte kein FOMO, ich hatte nicht das Gefühl, dass es mir so scheiße geht und anderen geht's so unglaublich viel gut oder besser, sondern es ging allen schlecht, aber halt eben auf so jeweilige ihre Art und Weise. Und ich hatte dann einfach die Möglichkeit, 1,5 Jahre tiefenpsychologisch betreut Therapie zu machen. Dann war ich auch noch für 2 Monate in Gruppentherapie, für 2 Monate in der Klinik, als Vorbereitung für meine Berlin-Zeit, weil ich ja wusste, ich ziehe auf jeden Fall nach Corona wieder nach Berlin, und habe so viel an mir gearbeitet wie möglich. Hatte dann auch sehr lange Pausen, wo ich gar nicht konsumiert habe in Corona, weil sowieso ja nichts passiert ist und ich jetzt auch niemand war, der sich mit Leuten getroffen hat, um irgendwie draußen zu saufen oder so, weil ich bei meinem Papa gewohnt habe zu dem Zeitpunkt. Und genau, da hatte ich irgendwie 6 Monate, wo ich gar nichts gemacht habe. Dann gab es im Sommer irgendwie so ein Fenster von einem Monat, dann war ich da auch in Berlin und habe dann wieder so gefeiert und so weiter. Und dann hatte ich auch wieder 6 Monate, wo ich nichts gemacht habe und einfach nur Therapie gemacht habe.
Es ist total spannend, dass diese Corona-Zeit, wo quasi alles stillgelegt wurde, ich kann das total gut nachfühlen, wenn so dass du da auch als im Hintergrund dessen, dass du ja auch immer so leistungsgeprägt warst eigentlich und genau da einfach überhaupt das erste Mal dieses Fenster hast von, okay, jetzt muss ich nichts leisten, weil ich kann nichts leisten. Hier ist gerade alles dicht und zu und jetzt kann ich mir die Zeit nehmen. Also jetzt erst kann ich mir diese Fürsorge geben, die ich eigentlich ja auch schon vorher benötigt hätte in Wahrheit, weil du hast von so vielen Blackouts gesprochen und auch ja von einer schwierigen Jugend eigentlich. Das allein würde ja schon reichen, um zu sagen, hey, ich muss mir mal hier ein halbes Jahr Auszeit nehmen und mich auf meine mentale Gesundheit konzentrieren.
Ja, das
aber man, ist ja, manchmal braucht's dann erst so diesen äußeren Rahmen, um sich innerlich diese Erlaubnis dann auch irgendwie zu geben.
Und es war halt schon so, dass ich gearbeitet habe und ich habe was geleistet. Nur ich habe mich halt eben auf die Selbstarbeit konzentriert. Und was ich meine ist, ich habe jedes Buch gelesen, was ich darüber gefunden habe. Ich habe alles über Narzissmus, alles über Depression, alles über Angststörung, alles über Gefühle. Ganz viele amerikanische Psychotherapeutinnen, die was geschrieben haben, wie Brené Brown und so weiter und so fort. Ich habe alles gelesen. Ich habe ein ganzes Studium daraus gemacht, diese ein und Heinz-Peter Röhr, auch ein sehr gutes Buch zum Thema Narzissmus und auch wirklich sehr viele Bücher zum Thema Emotions und was bedeutet Scham und was bedeutet Verletzlichkeit und auch so die ganzen Basics. Dialectic Behavioral Therapy habe ich ein Buch zu komplett durchgelesen. Also wirklich alles. Selbsthilfebücher von und therapeutische Bücher und so wissenschaftliche Bücher. Einfach in der Zeit gelesen und versucht zu verstehen, was mit mir nicht stimmt.
Ja, großartig. Wissen ist so toll. Und sich Wissen anzueignen und damit auch die eigene Geschichte zu verarbeiten und sich besser zu verstehen und auch zu merken, hey, ich bin Teil eines Systems, ich ticke so und so, weil das und das mir passiert ist. Und es gibt anderen, denen es genauso geht und es gibt Wörter dafür. Das ist ja auch immer so total wichtig. Es gibt eine Sprache dafür, es gibt, es ist quasi Medizin, es hat was mit meinem Gehirn zu tun, ich spinne nicht komplett, weil ich finde ganz oft, wenn wir so in der Sucht stecken oder in Krisen, das vorherrschende Gefühl ist ja auch so Einsamkeit und Ausgrenzung und das Gefühl zu haben, man ist irgendwie so allein und niemand versteht einen. Und dass, wenn man dann darüber Literatur liest, wo Menschen sich ja genau mit diesen Phänomenen beschäftigen, ist das extrem wohltuend und hilft einem, all diese ganzen komplexen Prozesse besser zu begreifen. Ich habe gerade noch rausgehört aus deiner Schilderung, also du warst 28, du hattest diesen 12 Stunden argen Blackout, der für dich eine Grenze überschritten hat. Du hast dich entschieden, eine Therapie zu machen, warst da total dahinter. Warst dann wie lange nüchtern?
Also ich habe es nicht als nüchtern betrachtet, weil für mich das nicht das Ziel war, aber ich habe einfach 6 Monate zweimal hintereinander, ich hatte mit einem Monat Pause dazwischen, aber ich hatte einfach 6 Monate, war ich nicht unterwegs und deswegen.
Warst du nicht unterwegs und hast auch keinen Alkohol getrunken? Das ist einfach eher so natürlich passiert.
Genau, ja. Aber es war jetzt nicht mein Ziel, für immer nüchtern zu werden oder sonst was, sondern ich habe halt einfach gesagt, ich glaube, was ich gesagt habe, ist immer, ich mache eine Pause. Und und nochmal ganz kurz zum Thema zurückzukommen, wann ich gemerkt habe, dass ich Hilfe brauche von meiner Perspektive jetzt, ist, wenn man das erste Mal sagt, ich brauche eine Pause. Und das kam schon sehr, sehr früh. Aber das ist halt so, wenn man immer regelmäßig sagt, so, okay, ich glaube, ich mache eine Pause, jetzt so 2 Wochen nichts, damit ich mir beweisen kann, dass ich 2 Wochen. Das war so. Das ist ja immer, das machen so viele Leute. Also
ja, total klassisch. Total. Ich habe es mir schon mit 14 vorgenommen, weniger zu trinken. Mhm. Es ist wirklich, wirklich ganz klassisch. Gleichzeitig finde ich es trotzdem als eine Chance, dass man dann vielleicht in dieser Zeit merkt, hey, nüchtern sein hat auch Vorteile. Und es liegt immer an der Perspektive. Also wie gehe ich daran? Sage ich jetzt wirklich, ich brauche einfach nur eine Pause, damit ich es mir beweise und fieber eigentlich nur auf die Zeit danach? Oder merke ich auch und spüre und kann das zulassen, welche großen Vorteile dann die Nüchternheit für mich bringt? Das sind schon 2 Paar Schuhe und es ist schön, wenn das eine irgendwie dann doch auch noch mit dazu kommt.
Genau, bei mir hat es dann noch 4 Jahre lang gedauert, bis ich dann entschieden habe, nüchtern zu werden, aber genau, das.
Wie war das dann, als du wieder angefangen hast zu feiern? Bist du wieder feiern gegangen? Bist du auf queere Partys gegangen? Wie war dann nach dieser Zeit mit dir selbst und dieser tiefe Auseinandersetzung mit dir? Wie war es wieder so in die Partywelt einzusteigen und wieder zu trinken? Und hast du auch konsumiert?
Und ja, also ich sag mal so, als jemand, der ja öfter auch Pausen gemacht hat, und jetzt, wenn wir auch über meine Nüchternheit sprechen, das haben wir im Vorfeld auch besprochen, dass ne, ich auch manchmal wieder ausgestiegen bin und so weiter. Da kommen wir noch zu. Aber ich weiß auf jeden Fall zu, ja, in den meisten Fällen ist, wenn man wieder einsteigt, dann geht man noch härter. Jetzt, wenn ich es on und off mitzähle, ab dem Zeitpunkt, wo ich mich wirklich so erinnern kann, dass ich wirklich angefangen habe, 15, 16, sind das jetzt mittlerweile 20 Jahre. Also ich bin jetzt 35, also 19. Und das heißt, jedes, egal wann man dahin zurückkommt, es fühlt sich an, als wäre das total normal. Und ich habe leider auch nie einen Kater. Blöd, weil dann fühle ich mich schlecht am Morgen. Und ich vertrage, wenn ich irgendwie ein Jahr eben da 6 Monate Pause nicht getrunken habe, immer noch genauso viel und kann immer noch, keine Ahnung, mit einer guten Freundin die 4, 5 Flaschen Sekt trinken und danach noch halbwegs nach Hause kommen und so. Also es war sehr natürlich. Ich bin dann halt nach Berlin gezogen und mein Ziel in Berlin war es dann halt, in dieser zweiten Runde Berlin, die ich dann hatte, kreativ zu arbeiten, so viel wie ich kann und so viele neue Leute kennenzulernen, wie ich kann und mein neues Ich, welches ich in Therapie erarbeitet habe, so vielen Leuten wie möglich zu präsentieren. Und das hat mich dann unter sehr viel Druck und Stress gesetzt. Und deswegen ist der Trott wieder losgegangen.
Das mit Alkohol wieder gut funktionieren zu können und den eigenen Ansprüchen gerecht zu werden mit Alkohol.
Genau. Bei mir ist es halt immer wieder, und ich merke das jetzt in Hannover ja auch, ist immer wieder so, je mehr Leute ich kenne, desto cooler fühle ich mich, je mehr Menschen ich begegne, desto mehr habe ich das Gefühl, dass ich Teil von der Gesellschaft bin. Aber wenn ich dann nach Hause komme, fühle ich mich ja trotzdem allein so. Und also das ist immer so ein, das ist immer so ein stetiger Trott, in dem man sich immer wieder befindet. Und genau, also ich bin dann wieder richtig eingestiegen. Ich habe dann eine eigene Produktion gemacht in einem Theater, die ich alleine gemacht habe und mich sehr viel Stress gekostet hat über so 5 bis 6 Monate. Und ich habe dann irgendwann nur noch gedacht, ich mache jetzt, also wir haben das irgendwie 6-mal gespielt und ich dachte mir halt so, okay, am 30. Juli spielen wir das letzte Mal und dann schieße ich mich richtig hart ab und dann höre ich auf. Weil, also es war für mich schon ganz klar. Und deswegen aber schon im April oder Mai dieser Gedanke ging halt so weiter, dass ich einfach wusste, ich schaffe diese Zeit, die ich jetzt gerade habe, nicht, ohne mich regelmäßig irgendwie noch zu betäuben. Und da ging es dann aber auch los, dass ich irgendwie in Berlin wieder Nachbarn kennengelernt habe und die hatten alles, das krasseste Ding und das härteste Ding. Und dann war ich auch schnell bei eben auch Crystal Meth und so weiter am Rauchen. Und ich wusste aber so, okay, ich konnte durch die 1,5 Jahre Therapie konnte ich auf mich so von oben herab gucken und sehen so, okay, da ist jemand, der struggelt und das muss man ändern. Aber das können wir jetzt gerade nicht ändern, also warten wir, bis der Struggle vorbei ist.
Ja, glaubst du, dass die richtige Zeit kommen muss, um nüchtern zu werden? Vielleicht für Menschen, die gerade zuhören und auch noch kämpfen ein bisschen und eigentlich wissen, das ist der richtige Weg, ich sollte den Alkohol sein lassen, aber der Zeitpunkt ergibt sich nicht, es kommt nicht richtig dazu? Oder denkst du, dass der optimale Zeitpunkt sowieso nie kommt und dass man es einfach angehen sollte?
Ich glaube, man muss es einfach angehen, aber ich glaube auch, dass es, also ich finde, beides hat seine Berechtigung. Ich glaube, man kann, wenn man auf die perfekte Welle wartet, verpasst man alle Wellen, dann kommt man nie dahin. Das hatte ich auch für Jahre lang, wo ich dann war so, okay, noch nicht, mal gucken irgendwie später. Aber gleichzeitig ist es halt auch so, dass es schon, also man darf halt nicht vergessen, so die Leute, die halt viel konsumieren und das um ihre Gefühle und so weiter, die können, also wenn wir es anders machen könnten, anders mit unseren Emotionen umzugehen, anders in der Welt den Menschen zu begegnen, dann würden das die meisten wahrscheinlich machen. So. Und das heißt, wenn du gerade in einer Situation steckst, wo du merkst, so, okay, damit kann ich gerade gar nicht umgehen, ohne das, also dann muss man natürlich auf das Level auch gucken, wie sehr man sich irgendwie in diese ganze Welt begibt. Aber bei mir war es halt auch schon sehr grenzwertig, muss ich sagen, als ich da in dem Zustand war. Also ich war halt schon, mir ging es nicht gut. So. Und ich wusste aber trotzdem, ich muss es jetzt irgendwie bis dahin durchhalten. Ansonsten, ich kann es nicht anders lösen gerade.
Es braucht Raum auch. Also du bist ja in deiner Produktion gesteckt, du hattest den ärgsten Stress, du hast, du hattest dort diese Produktion, die du am Laufen gehalten hast, aber du wusstest, da ist die letzte Aufführung von diesem Stück. Und wusstest, danach habe ich Raum, ich kann mich darauf konzentrieren und ich habe auch die Kapazitäten, mich meiner Nüchternheit zu widmen. Und beides auf einmal wäre einfach zu viel gewesen.
Und das ist auch nochmal was anderes, als wenn ich jetzt, keine Ahnung, wenn ich in Corona zum Beispiel gesagt habe, ich mache eine Pause, dann hatte das weniger Bedeutung. So, weil ich habe so viele Pausen. Ja, und ich habe so viele Pausen gemacht in meinem Leben, so. Was ist schon eine Pause so gesehen? Aber es hatte noch mal eine andere Bedeutung, dass ich wusste, so okay, ich muss es für einen längeren Zeitraum auf jeden Fall erstmal. Also ich habe nie gesagt für immer, aber immer gesagt für einen langen Zeitraum erstmal lassen. Und bei mir hat das funktioniert. Ich finde es immer sehr sehr schwierig von seinen eigenen Erfahrungen auf also für andere zu sprechen. Weil ich doch gemerkt habe, jetzt auch in meiner Sobriety-Journey, dass jeder hat so eine eigene Erfahrung mit dem ganzen Thema. Und klar sucht man immer so nach Ratschlägen, aber ich glaube, der wichtigste Schritt ist, dass man nach Ratschlägen sucht und dass man sich dann für seinen eigenen Weg entscheidet. Wobei ich das auch wieder, das ist wieder mein persönliches Ding, ne, es gibt auch sehr tolle Gruppen, ne, auch in Berlin, ne, die AAs und NAs und mittlerweile in Berlin tatsächlich auch noch mehr, die vielleicht nicht unbedingt so nach so einem festen Programm arbeiten, glaube ich. Und für manche Leute hilft das. So, das sind super tolle Gruppen und auch voll legitim. Bei mir war es halt so, ich bin immer sehr anders individuell gewesen. Ich muss immer mein eigenes Ding machen. Genau.
Ja. Ich bin total bei dir. Ich kann das absolut unterschreiben. Für manche ist es, und für mich war es auch, einfach ein ganz großer Befreiungsschlag, dass ich das gar nicht mehr als Option in meinem Kopf habe. Also so, ich habe final verstanden, Alkohol und ich, es funktioniert nicht und jetzt lasse ich das gehen und ich muss es auch nicht immer wieder verhandeln, weil auch das kostet natürlich immens Energie, immer wieder sich zu überlegen, ja, jetzt darf ich oder nicht und wie lange. Gleichzeitig, und das ist vielleicht auch ein bisschen ambivalent, sage ich mir schon auch, dieses Wort für immer nicht schreckt mich auch etwas ab, weil es so erfolgslos ist, weil wir ja nie wissen, dann weißt du ja erst am Ende deines Lebens, dass du Erfolg hattest. Deshalb ist es total gut, so dieses Gefühl zu haben, es ist meine freie Entscheidung, das jetzt auszuklammern und gleichzeitig, ich möchte nicht trinken und wenn ich trinken möchte, dann trinke ich wieder, aber da, Achtung, was heißt so wirklich trinken wollen, da muss man auch ein bisschen aufpassen, also da muss man sich einfach viel mit beschäftigen, was heißt es eigentlich, trinken zu wollen, weil in der Sucht wollen, heißt ja nicht unbedingt, dass wir trinken wollen, sondern wir müssen. Und dieses Müssen und Wollen liegt dann manchmal so eng beieinander, dass wir es selbst gar nicht so richtig identifizieren können. Wie ging es denn dir dann mit der Entscheidung aufzuhören? Ging das ganz leicht oder hattest du dann Struggle in der ersten Zeit oder ging dir das locker von der Hand?
Nö, also für mich, wie gesagt, vorher schon, für mich war das kein Problem. Ich habe definitiv immer schon ein Alkoholproblem gehabt, aber ich war in der Sucht des Alkohols, sondern eher so in der Sucht des Fliehens. es mal poetisch auszudrücken.
Du fragst dich, wie man ohne Alkohol glücklich sein kann. Du suchst Austausch und Unterstützung auf deinem Weg in die Nüchternheit. Dann ist das Sober Art Studio was für dich. Das Sober Art Studio ist eine wöchentliche Live-Klasse, eine Zoom-Session. Und in kleiner Gruppe arbeiten wir genau an diesen Themen. Wie gehe ich mit Emotionen um? Wie kann ich mir ein zufriedenes, nüchternes Leben aufbauen? Wie kann ich Freude und Ausgelassenheit in mein Leben holen? Klingt gut? Du findest eine Übersicht der Inhalte auf meiner Website soberart.at. Ich packe dir den Link in die Shownotes und jetzt wünsche ich dir noch weiterhin ganz viel Spaß mit dieser Folge.
Aber ich merke halt so, nüchtern allein werden reicht halt auch nicht. Ne? Also, mein Weg war dann in den ersten 6 Monaten zu sagen, so, ich bin jetzt nüchtern und ich beweise euch jetzt, dass ich nüchtern so cool sein kann, wie ich auch nicht nüchtern sein kann. Und das heißt, ich bin dann so viel, wie ich nur konnte, ausgegangen. Und auf allen Shows und auf allen Veranstaltungen und auf allen Partys. In Partys war ich gar nicht mehr so viel, aber es waren mehr so Shows, aber abends immer unterwegs und abends immer wieder mir beweisen und anderen beweisen, ich kann auch bis 3 Uhr morgens nüchtern aus und I don't care. Bis ich dann gemerkt habe, so, oh, okay, ich fühle mich sehr allein in dieser ganzen Sache, weil ich ja die ganze Zeit umgeben war von Alkohol und ich war sogar auf Sexpartys nüchtern, wo alle anderen konsumiert haben.
Wie war das?
Ja, ich meine, ich habe mir bewiesen, dass ich es konnte und für mich war es, also ich bin dann nach Hause gegangen und dachte mir so, hätte nicht sein müssen. Aber irgendwie ein Teil von mir hat das ja wohl gebraucht, so, dass ich dann teilweise, also ich glaube, einmal war ich bis 7 oder 9 Uhr morgens oder so, war ich bei einer Sexparty, so.
Aber wie war die sexuelle Erfahrung dort in dem Rahmen nüchtern? Muss ja völlig anders gewesen sein.
Geht so. Also ich meine, das Einzige war, dass ich halt jetzt nicht so, also ich war schon geil, aber ich war jetzt nicht so, ah, oh, ich bin high geil, so. Aber ansonsten hatte ich eine nette Unterhaltung mit denen und hatte einfach nur das Gefühl so, okay, ich gehe irgendwann bald nach Hause und dann werde ich mich wahrscheinlich wieder einsam fühlen. Wenn ich von Flucht spreche, dann ist es bei mir persönlich die Flucht aus der Einsamkeit. Flucht vor mir selbst ist, dass ich mit mir selber ja auch einsam bin. So. Und dass mein ganzes Leben, wie ich mir das aufgebaut habe in meinem kleinen Teenagerkopf, ja darauf aus ist, dass mir von außen jemand sagen muss, dass ich nicht einsam bin und dass ich okay so bin, wie ich bin und den ganzen Kram. Und das heißt, solange ich das bekomme, na, das ist die Sucht. So. Und wie ich das bekomme, also mit welcher Substanz, mit welchen Menschen, ist am Ende irgendwie vollkommen wurscht. So, und manchmal ist es halt Essen und manchmal sind es Serien und dann guckt man diese Serie für 10 Stunden, weil man sich darin schön fliehen kann, dass man nicht einsam ist.
Ich finde, das ist nämlich genau, also du bist da so richtig im Kern drin, weil ich finde, das ist aber das größte Geschenk der Nüchternheit, dass wir überhaupt da hinkommen. Also, dass wir so diesen ganzen Schleier mal wegtun und dann vielleicht unser Verhalten so weiterläuft, wir aber die große Chance haben zu erkennen, okay, was liegt denn da eigentlich wirklich in mir? Welche Gefühle, die vorher so diffus waren vielleicht oder gar nicht so richtig erreichbar. Und dann können wir anfangen, daran zu arbeiten und dann auch wirklich zu heilen und Dinge für uns zu erkennen und auch halt neue Gewohnheiten oder Verhaltensweisen zu etablieren und den Druck rauszunehmen und all das. Also es ist ja auch ganz individuell, jeder hat ja seine individuelle Geschichte. Für dich ist es dann vielleicht insbesondere der Druck, weiß ich nicht, gefallen zu wollen oder sich ganz viel mit Menschen zu umgeben, sondern auch gut für dich sein zu können oder mit dich selbst zu lieben, eigentlich geht's ja immer darum, oder? Sich selbst einfach zu lieben, ganz unabhängig vom Umfeld.
Ja, ich würde vor allem dem da vorstellen, ist erstmal immer Selbstakzeptanz. So, früher haben wir ganz viel über Selbstliebe gesprochen, wo wir noch nicht so, also das ganze Thema noch nicht so oft bearbeitet wurde. Da ging es immer viel um Selbstliebe und ich habe mir immer gedacht, auch dann, als ich am Anfang in Therapie war, wie kann man von Selbsthass zu Selbstliebe so springen, dazwischen irgendwie so Steps sein. Und diese Steps wurden aber nie bearbeitet, sondern du hast dann immer Leute gesehen, die waren halt so, okay, ich habe mich selbst gehasst und jetzt liebe ich mich selber. Tada! Aber man hat irgendwie diesen Prozess nie mitbekommen. Und deswegen, genau, spreche ich immer offen über meinen Prozess, weil ich mir denke, okay, es ist halt alles nicht geradlinig. Und ich glaube, es hat halt eben auch viel erstmal mit von Selbsthass erstmal auf, ich sehe mich selbst und ich sehe alle Parts. Und dann von dem Part zu Selbstakzeptanz zu sagen, so okay, ich schäme mich nicht dafür und das ist okay und alles hat irgendwo seine Begründung und dann kommt es auch zu einer Selbstvergebung, dass man sich selber für all die Sachen und dann kommt irgendwann erst die Selbstliebe und ob ich die jemals erreiche, kann ich dir nicht sagen. Also das ist bei mir immer so eine Fluktuation und versuche ich aber auch selber als Ziel gar nicht zu haben, weil das zum Beispiel persönlich zu viel Druck gemacht hat, immer wieder dieses du musst dich selbst lieben, du musst dich selbst lieben, du musst dich selbst lieben. Und ich war halt so, nein, I don't know how to erstmal so. Deswegen bin ich ganz, also ich fühle mich sehr wohl in meiner Selbstakzeptanz. Und das bedeutet, dass wenn ich irgendwas mache und ich nicht happy damit bin, dann hasse ich mich auch nicht mehr dafür, sondern dann übernehme ich Verantwortung und dann habe ich es gemacht.
Das ist super schön. Wie ging es dann weiter? Ja, und wie es dann weiterging, das erfährst du nächste Woche Donnerstag mit Part 2 aus dem Gespräch hier mit Fladi. Und ich wünsche dir jetzt eine wundervolle Woche. Fühl dich umarmt, deine Linda von Sober Art.